Ich möchte noch einmal beten mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so groß bist, dass du der mächtige König bist. Jesus, du bist unser König, du bist jetzt hier. Ich bitte dich, dass du uns ansprichst, dass du wirkst in uns jetzt. Danke dir. Amen. Amen. Was ist für euch die radikalste oder verrückteste Entscheidung, die ihr jemals getroffen habt? Ich hab so bei mir überlegt, was ist so die... Ist jemand von euch mal einen Marathon gelaufen oder so? Zum Beispiel, das wäre eine ziemlich verrückte oder radikale Entscheidung. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Oder geheiratet haben, das ist eine ziemlich verrückte, ziemlich radikale Entscheidung, wenn man das macht. Oder vielleicht sein eigenes Land verlassen, sein Heimatland. Ich weiß nicht, ob ihr alle aus der Schweiz kommt. Ich glaube nicht alle. Vielleicht hat auch jemand von euch sein Heimatland verlassen. Vielleicht auch mal für eine Zeit. Das sind vielleicht so die radikalsten Sachen, die ich gemacht habe. Und ich finde, wenn man so eine Entscheidung trifft, so eine Entscheidung hat Einfluss auf das ganze Leben. Wenn man jetzt das Beispiel mit dem Marathonlauf nimmt. Wenn ich mich entscheide, ich will einen Marathon laufen, das wird Auswirkungen auf mein Leben haben, zumindest auf das nächste Jahr oder die nächsten 2 Jahre, wo ich anfangen muss, mich vorzubereiten, ich muss anfangen zu laufen, ich muss anfangen zu trainieren. Ja, die Sache mit der Ehe, jeder von euch, der das erlebt hat, weiß, das verändert auch etwas im Leben, hat Einfluss. Auch sein Heimatland zu verlassen und irgendwie seine Familie, das, wo man herkommt, hinter sich zu lassen, verändert schon was, das beeinflusst dein ganzes Leben. Und ich möchte mit euch eine Geschichte angucken, die mich sehr fasziniert, immer wieder. Die steht in Matthäus Kapitel 9. Da geht es darum, dass Jesus Matthäus beruft. Und ich lese euch vor aus Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Als Jesus die Straße entlang ging, da sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer, die waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er: Die Gesunden, die brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu: Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist: Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer, die will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Es gibt so vieles, was mich an dieser Geschichte fasziniert und irgendwie begeistert. Das erste ist diese radikale Entscheidung, die Matthäus trifft. Ich finde, das wird fast so ein bisschen beiläufig erzählt. Jesus geht die Straße lang, er sieht Matthäus, er sagt: Hey Matthäus, komm, folge mir nach. Und Matthäus steht auf und folgt ihm nach. Punkt. Das ist so ein Vers. Fertig. Und ich denke mir so: Oh, aber ist das so einfach? Also ich glaube, der Matthäus war bestimmt nicht erst seit 2 Tagen da Zolleinnehmer an der Stelle. Der saß da wahrscheinlich schon länger. Er hat mit einem Mal sein Leben, seinen Lebensunterhalt, seine Sicherheit, seinen Beruf, seine Umgebung, ich weiß nicht, ob auch seine Bekanntschaften, mit auf einen Schlag einfach so hinter sich gelassen. Hier steht einfach: Und er stand auf und folgte ihm nach. So. War das wirklich so einfach? Also, ja, ich weiß nicht, ich finde das herausfordernd, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite beeindruckt mich auch, wie Jesus handelt. Weil Jesus dort vorbeigeht und er sieht ihn da sitzen und er spricht ihn an: Hey Matthäus, ich sehe dich da mitten in deiner Situation, sieht ihn da sitzen in seiner Arbeit, in seinen normalen Umständen und er beruft ihn, er ruft ihn raus und sagt: Matthäus, weißt du was? Folge mir nach. Ich habe was Größeres mit dir vor. Es gibt eine größere Bestimmung mit deinem Leben, als einfach nur hier in deiner Zollstation zu sitzen. ich habe da was Größeres für dich. Ich habe da eine Vision für dich, eine Berufung für dich. Komm, folge mir nach. Und wenn ich mir das hinterher angucke, der Matthäus, was ist aus dem Leben von dem geworden? Der war einer der engsten Nachfolger von Jesus. Er war einer von denen, die mit ihm unterwegs waren, viele, viele Wunder erlebt haben, viele unglaubliche Dinge erlebt haben. Das hätte er sich damals in der Zollstation wahrscheinlich noch nicht so vorgestellt, dass das mal kommen könnte. Er hat wahrscheinlich das Matthäus-Evangelium geschrieben. Das verdanken wir ihm heute noch, dass er damals aufgestanden ist und ihm nachgefolgt ist. Das hat sogar Auswirkungen bis heute auf uns. Also ich sag mal, wow, gut, dass er diesem Ruf gefolgt ist und nicht sitzen geblieben ist. Ich sehe aber auch etwas von Jesu Charakter. Also Jesus spricht ihn an und Jesus ist so gut und irgendwas ist da in Jesus, dass er das macht, dass er ihn anguckt und sagt, ja, ich folge dir nach, dass er alles liegen lässt. Das zeigt mir was von Jesus. Ich glaube, das sehen wir oft in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen. Die Menschen, die so eine tiefe, intensive Begegnung, wenn auch manchmal nur so ein kurzer Moment, aber die so eine Begegnung mit Jesus hatten, irgendwas passiert in denen, dass die sagen, hey, dem will ich nachfolgen. Dem will ich wirklich nachfolgen. Also, was ist die Antwort von ihm, von Matthäus? Er springt auf, sagt, jawohl, ich folge dir nach, ich gehe hinterher. Und er macht das. Und er lässt das Alte hinter sich, das alte Leben lässt er hinter sich, seinen Beruf, seine finanziellen Sicherheiten, die damit verbunden waren. Wow, er trifft diese Entscheidung. Er lässt sich drauf ein und er tritt ein in seine Berufung. Wie ist das mit mir? Wie ist das mit dir? So eine radikale Entscheidung treffen, so radikal Jesus nachfolgen, machen wir das vielleicht schon längst? Oder wollen wir das noch radikaler machen? Gibt es sowas wie eine Zollstation in unserem Leben, in der wir immer noch sitzen und die wir vielleicht hinter uns lassen wollen, um zu sagen, ja, Jesus, ich will dir ganz nachfolgen, ich will dir ganz hinterhergehen? Dieser Gedanke hat mich bewegt. Es geht weiter in der Geschichte. Das Zweite, was mich fasziniert, ist die Auswirkung, die Veränderung hat, die in diesem Matthäus stattfindet. Das hat Auswirkungen, das bleibt nicht bei ihm selbst. Er hat diese Begegnung mit Jesus, er trifft diese Entscheidung und es verändert erstmal ihn, aber nicht nur ihn, sondern es geht weiter. Was er als Nächstes macht, er lädt Jesus zum Essen ein, aber nicht nur Jesus, sondern er lädt auch seine alten Bekannten, seine Freunde, seine Kollegen ein. Und dieser Umgang, den Matthäus da hatte, war wahrscheinlich das, was man in der damaligen Zeit ganz klassisch als Sünder bezeichnet hätte. Also auch sein Job, Steuereinnehmer, Zolleintreiber für die Römer, war jetzt vielleicht nicht der angesehenste Beruf unter den Juden. Und definitiv von Seiten der frommen Juden waren das so die Leute, mit denen man sich nicht abgibt. Aber das war sein Umgang, das waren die Leute, die er kannte, seine Kollegen. Und er lädt sie einfach mal alle ein. Sehr, sehr nett, sehr, sehr demütig, wie Matthäus in seinem eigenen Evangelium schreibt. Er lud sie zum Essen ein. Die anderen Evangelien, wenn die das schreiben, drücken das ein bisschen klarer aus. Die sagen, der hat einen riesen Feier geschmissen. Der hat ein Fest veranstaltet, ein Festmahl. Der hat da richtig groß aufgefahren, glaube ich. Irgendwie durfte das nicht im Privaten bleiben. Und das war klar, in ihm war was passiert, das wollte er mit allen teilen. Also diese Veränderung, die stattgefunden hat in ihm durch diese Begegnung mit Jesus, die hatte Einfluss und blieb nicht im Privaten. Der Gedanke hat mich auch wieder herausgefordert. Wie viel von meiner privaten Begegnung mit Jesus bleibt im Privaten? Wenn ich eine Begegnung mit Jesus habe, bleibt das so bei mir? Oder wird das sichtbar? Geht das aus diesem Bereich des Privaten raus? Hat das Einfluss auf die Leute, die um mich herum sind, auf die mit mir in der Schule waren, auf die mit mir arbeiten, auf die Leute im Supermarkt, wenn ich einkaufen gehe? Ja, kriegt da irgendjemand was von mit, dass bei mir diese Veränderung stattgefunden hat? Oder bleibt das im Privaten? Das hat mich herausgefordert. Ich denke mal, durch diese Veränderung haben zumindest die, die da saßen, gemerkt, irgendwas ist anders bei dem. Irgendwas. Vielleicht haben manche gedacht, irgendwas hat der, das will ich auch. Irgendwas ist mit dem passiert, ich will das auch. Leider steht hier jetzt nicht, ob sich da noch 100 andere bekehrt haben und Jesus nachgefolgt sind. Das wäre jetzt zu schön, wenn das da stehen würde. Leider steht da nichts dazu, aber mir ist eine Geschichte eingefallen, die wir vor kurzer Zeit auf Gran Canaria erlebt haben. Und zwar möchte ich euch von Manuel erzählen. Manuel ist 30 Jahre lang oder noch länger drogenabhängig gewesen, hat ein wirklich furchtbares Leben gehabt. So lange kannten wir ihn natürlich auch nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht die Ausmaße, die sein Leben vorher hatte. Er hat sich letztes Jahr etwa im April, Mai bei so einem Glaubenskurs, so einem offenen evangelistischen Glaubenskurs, den wir gemacht haben, bekehrt und ist zu Jesus gekommen. Und seitdem hat sein Leben anders ausgesehen und es hat sich radikal verändert. Er war auch in dieser Sucht-Selbsthilfegruppe, von der wir erzählt haben, und er ist in Hauskreise gekommen und man sah schon in seinem Gesicht, dass sich was verändert hatte. Er war immer noch dann sehr nervös manchmal und auch hat noch geraucht bis zum Schluss, das konnte er sich nicht abgewöhnen, aber es hat eine radikale Veränderung in seinem Leben stattgefunden. Dann hat er sich im August letztes Jahr taufen lassen. Kurz nach der Taufe wurde er mit Krebs diagnostiziert, hat einen sehr aggressiven Krebs gehabt und es ging danach schlagartig mit ihm bergab. Er ist mit mehreren Chemotherapien behandelt worden und er ist jetzt Anfang Februar ist er gestorben. Wir haben viel für ihn gebetet, um Heilung gebetet. Er ist an dem Krebs gestorben. Und vor 3 Wochen etwa bin ich auf der Beerdigung von ihm gewesen und hatte jetzt auf einmal mit seiner Familie und seinen Freunden aus dem Ort, wo er herkam, zu tun. Niemand von denen war christlich. Einige von denen kamen zumindest aus der Tradition der katholischen Kirche, aber da waren keine Gläubigen dabei, würde ich sagen. Und jetzt stand ich da vor diesen Menschen auf der Beerdigung und sollte jetzt irgendwas sagen zu ihm. Und irgendwie merkte man aber, es hatte eine Veränderung gegeben, die auch seine ganze Familie und seine ganzen Freunde beeinflusst hatten. Also vorher kannten ihn alle als diesen Drogenabhängigen, mit dem sie immer nur Probleme hatten, der immer nur Schlechtes getan hat. In der Familie waren alle Beziehungen völlig zerbrochen mit seinen Geschwistern. Er hatte einen Bruder und eine Schwester, genau. Und auch mit der Mutter, das war ganz schwer, aber in diesem letzten, fast einem Jahr, in dem die Veränderung bei ihm stattgefunden hat, war irgendetwas anders. Und es waren so viele Leute da bei der Beerdigung. Und es war irgendwie spürbar, das, was bei ihm passiert war, das hatte irgendwie auf die ganze Familie Eindruck gehabt. Irgendwie haben sie gemerkt, dieser Bruder von uns, dieser Sohn von uns, den wir jahrelang nur kannten als einer mit einem zerstörten Leben, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, aggressiv und was nicht alles, irgendwas ist mit dem passiert. Irgendwas hat der gehabt am Ende. Selbst dass er in der Zeit kurz vor seinem Tod Hoffnung hatte, keine Angst hatte, das hat die völlig aus der Bahn geworfen, im positiven Sinne. Die waren zutiefst beeindruckt. Und jetzt haben wir mehr und mehr mit Menschen da Kontakt bekommen, mit denen hätten wir wahrscheinlich ohne ihn nie Kontakt bekommen. Das ist für mich so ein Sinnbild gewesen, wow, da hat etwas die ganze Umgebung mit beeinflusst, seine Familie, seinen Bekanntenkreis, all die Leute, die um ihn rum waren. Das fand ich stark. Ich glaube, das ist so, dass Jesus Nachfolge Auswirkungen auf unsere Umwelt hat. Und allein bei Jesus selbst sehen wir das schon, dass die Sünder der damaligen Zeit praktisch ganz stark angezogen waren von ihm. Irgendwie kamen die alle zu ihm. Das ging so weit, dass sogar die anderen immer über ihn gesagt haben, was ist das für einer, dass der sich immer mit Sündern abgibt, was ist das? Aber irgendwie wurden sie angezogen, nicht weil er in allem bei ihnen mitgemacht hat, sondern eher, weil sie von dieser Besonderheit bei Jesus angezogen wurden, dass er so rein und so heilig irgendwie gelebt hat, dass er einen Ausweg hatte und sich nicht von diesen finsteren Situationen hatte runterziehen lassen. Irgendwas hat sie beeindruckt an ihm und sie sind immer wieder zu ihm gekommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen für uns so, dass das Geheimnis von Evangelisation vielleicht, dass unser Leben, unsere Jesus-Nachfolge Menschen in unserer Umgebung beeinflusst. Das ist ansteckend. Das ist ansteckend, wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir einkaufen, wenn wir in der Universität studieren, wenn wir unsere Nachbarn besuchen. Irgendwas ist da, irgendwas steckt an. Wie ist das in deinem Leben? Sagen da Menschen, Mensch, was der hat, das will ich auch haben. Glaubt ihr, dass das Leute über euch sagen, wow, was der hat, das wünsche ich mir auch. Und wenn ihr denkt, oh, ich wünschte mir, dass noch mehr Menschen das über mich sagen würden, ich glaube, mein Haupttipp, den ich euch dann geben möchte, den ich auch mir immer wieder gebe, ist, sucht die Begegnung mit Jesus. Verbringt Zeit mit Jesus, denn in der Begegnung ist es, wo man verändert wird. Dann geht es weiter in der Geschichte. Jetzt kommen nämlich die Pharisäer, also die angesehenen, religiösen, wichtigen Leute. Und die kommen an und sagen, was fällt diesem Jesus eigentlich ein, sich mit solchen Leuten abzugeben? Was fällt ihm ein? Das passt nicht in unser Denken. Ich finde es ganz interessant, dass sie nicht zu Jesus kommen und ihn das fragen, sondern dass sie zu den Jüngern kommen und sagen, hier, was euer Meister da macht, das ist aber nicht in Ordnung. So, weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben, direkt ihn anzusprechen oder keine Ahnung. Aber sie fragen die Jünger, sagen hier, was fällt dem eigentlich ein, dem Kerl? Jesus kriegt das natürlich mit. Und Jesu Antwort ist toll, weil er jetzt das Herz Gottes ihnen offenbart. Und er sagt, hey, Gottes Herz ist anders. Ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, die brauchen nicht den Arzt, sondern für die Kranken. Ich bin gekommen für die, die Hilfe brauchen. Jesus offenbart ihnen, wie Gott ist. Gott ist ein Rettergott. So ist Jesus ja selbst dann auch auf die Erde gekommen, genau deswegen. Er wollte retten, er wollte denen helfen, die Hilfe brauchen. Er wollte sie rausholen. Ich habe gerade schon gesagt, ging das sogar so weit, dass die frommen Leute, die Pharisäer, über ihn sagten, das ist ein Säufer und Fresser, der immer nur mit den Sündern rumsitzt und isst. Und der war richtig von ihnen in so eine Schublade gesteckt. Aber Jesus zeigt, hey, ich bin gekommen für solche Menschen. Ich will ihnen helfen, ich will sie da rausziehen. Und auch das hat mich herausgefordert, denn ich habe das Gefühl, manchmal denken wir so ein bisschen als Christen so, der große heilige Gott, ja, und mit Sünde passt das nicht zusammen. Sprich, Gott muss sich ganz stark distanzieren von Sünde. Das ist so ein Denken, mit dem ich manchmal auch aufgewachsen bin. Der Gott, der hat ein großes Problem mit Sünde, der muss sich da bloß weit von distanzieren. Aber eigentlich sehen wir bei Jesus was anderes. Klar, Gott will keine Sünde, natürlich nicht. Aber Gott hat auch keine Angst vor Sünde, dass er denkt, ich will mich nicht schmutzig machen, ich muss mich da weit von fern halten. Er ist ja gerade deswegen gekommen, Jesus ist gerade deswegen gekommen, um eine Lösung für dieses Problem der Sünde zu bringen. Für dieses Problem des Getrenntseins von Gott, der Zielverfehlung, dass Menschen nicht in dem leben können, was Gott eigentlich für sie vorhatte. Eine lebendige Beziehung mit ihm. Oder eine Bestimmung für ihr Leben, wo sie was Großes im Reich Gottes mit Gott zusammen erreichen können. Jesus ist gekommen und er ist sogar ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben dafür, um die Sünde vergeben zu können, um einen neuen Bund der Vergebung aufzurichten. Dass jetzt diese Trennung von Gott, all dieser Mist, der manchmal da ist in unserem Leben, weggenommen sein kann, vergeben sein kann. Dass es wieder möglich ist, durch Jesus in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Wie faszinierend. Man kann sagen, wenn Sünde sowas wie, irgendein Theologe hat es mal gesagt, wenn Sünde so ist wie die Krankheit der Seele, dann ist Jesus als der Heiler gekommen, als der Arzt gekommen für die Kranken, um die Kranken auch in dem Sinne zu heilen. Also, Veränderung ist möglich. Und ich finde das klasse, weil Jesus eben nicht nur zeigt, es ist möglich, sondern er das mit seinem ganzen Leben umsetzt. Veränderung ist möglich. Ja? Er beweist das durch sein Leben. Er zeigt nicht nur, wie Gottes Retterherz ist, sondern er selbst setzt das in die Praxis um. Für mich war auch da wieder die Frage, wie ist das mit mir? Wenn wir Jesus nachfolgen, hey, wir sind doch die, die sein Herz repräsentieren vor den anderen Menschen, die ihnen zeigen, wie Gott ist. Leben wir, dass wir sagen, oh, ich habe aber Angst vor den Sündern, ich darf mit denen nicht in Berührung kommen, ich darf mich nicht schmutzig machen? Oder gehen wir gerade in die Not hinein, um eben genau denen, die den Retter brauchen, den Retter zu zeigen? Das hat mich herausgefordert, dieser Gedanke. Mit dieser Herausforderung ist das so eine Sache, denn ein Viertes, was mich auch fasziniert, ist, wie Jesus ja, das religiöse Denken der Leute herausfordert. Also, wenn ich eins immer wieder bei Jesus sehe, ist, dass er ein Problem hatte mit denen, die einfach nur religiös waren, also denen es um die frommen Formen ging, wo man sich aber fragt, wo ist das Herz dahinter, wo ist der Inhalt dahinter? Und deswegen ist er oft mit den Pharisäern aneinander geraten. Und hier macht er es sehr, sehr nett und sehr indirekt sagt er ihnen, ich gebe euch mal noch einen Bibelvers zum drüber nachdenken mit. Denkt mal darüber nach, was mit der Schrift gemeint ist, wenn da steht, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Ein Zitat aus den Propheten, wo sich die Pharisäer gut auskannten, das kannten die alles, die wussten, dass das da steht. Und Jesus gibt ihnen mal so einen, ich will nicht sagen freundlichen Tipp, aber hier, ich gebe euch mal einen Bibelvers zum drüber nachdenken mit. Was glaubt ihr, was damit gemeint ist? Ich möchte Barmherzigkeit. Ich möchte nicht eure frommen Opfer. Ja, das ist auch was, wo wir manchmal auf Gran Canaria mit natürlich zu tun haben, mit konfrontiert sind. So viele Menschen sind geprägt, ja, in traditionellen Formen. Viele aus der katholischen Kirche, manche auch aus gewissen evangelischen freien Richtungen, wo aber trotzdem sich recht schnell gewisse Formen und Strukturen etabliert haben. Und ich sage nicht, dass Formen oder Strukturen schlecht sind. Ganz oft benutzen wir ja die, um den Inhalt besser rüberzubringen. Aber Jesus hat immer ein Problem dann damit gehabt, wenn die Form irgendwie da war, aber man sich fragen musste, wo ist der Inhalt dahinter, wo ist das Herz dahinter geblieben? Und manchmal haben wir auch diese Herausforderung auf Gran Canaria, dass es viele Leute gibt, die ja, gewissen Formen ganz strikt folgen und auch sehr, sehr streng und wehe, sie sehen irgendjemanden, der davon abweicht. Aber wo wir uns fragen, ja, aber das Herz Gottes dahinter, wo ist das geblieben? Worum geht's? Geht es um Barmherzigkeit? Geht es darum, Gottes Herz zu zeigen und zu leben? Oder ist das nur eine Form um der Form willen? Und in dem Moment bin ich auch wieder selbst herausgefordert gewesen, denn ich glaube, ein gewisses Maß an Religiosität, sage ich mal, kennen wir dann manchmal auch. Wie ist das mit den Dingen, die wir immer schon so gemacht haben und deswegen machen wir die so? Das muss nicht schlecht sein, aber weswegen machen wir es so? Weil es immer so war und weil das die Tradition ist oder weil da ein Inhalt hintersteckt, weil da was drinsteckt, was so wichtig ist, dass wir es nicht verlieren wollen? Wie ist das mit dem, ja, ich besuche immer regelmäßig diese Veranstaltung und diesen Hauskreis und diesen Gottesdienst. Das ist super. Aber was ist das Herz dahinter? Was ist das? Weswegen machen wir das? Wie ist dieses Herz Gottes? Ich mag das auch aus den Seligpreisungen in der Bergpredigt. Wie ist das mit diesem nach Gerechtigkeit hungern und dürsten? Wie ist das mit dem, wir wollen wirklich zutiefst barmherzig sein, wir wollen Friedensstifter sein, wir wollen das Leben. Ist das unser Herz dahinter? Und nicht nur unser Herz, sondern ist das das, was wir in unserer täglichen Nachfolge umsetzen und verfolgen? Geht es uns darum, wirklich Gottes Herz zu repräsentieren vor den Leuten? Oder ist es manchmal zu Formen verkommen? Und da möchte ich euch ermutigen. Hey, wenn ihr merkt, da sind ein paar Formen, aber ich würde gerne mal wieder ein bisschen Erfrischung in diese Formen reinkriegen. Ich möchte ein bisschen erfrischt werden von Jesus selbst. Dann ist es wieder, hey, such diese Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, was jetzt in diesem Moment dir durch den Kopf geht, durchs Herz geht. Wenn du jetzt denkst, ja, ich würde auch gerne Jesus so radikal nachfolgen, aber es geht halt oft nicht, ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Manchmal schleicht sich dann sowas wie Selbstverdammnis ein, dann schleicht sich sowas ein, oh, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht. Wenn du das denkst gerade, okay, das kommt sicher nicht von Gott. Der wird dich nicht dafür verdammen, wenn du es nicht hinkriegst oder so. Wenn du aber so in dir drin jetzt gerade so eine Sehnsucht spürst oder so einen Hunger spürst, zu sagen, ja, eigentlich, oh, ich wünsche mir, dass das noch viel sichtbarer wird in meinem Leben, diese Jesus-Nachfolge. Dann hat vielleicht dir Gott so ein bisschen so diesen Hunger angesteckt gerade. Und ich möchte dich einfach zum Abschluss nochmal ermutigen. Gott hat was Großes mit dir vor. Er hat dich geschaffen, weil er eine gute, gute Bestimmung für dich hat, weil dein Leben Einfluss haben soll in seinem Reich für ihn, weil du wichtig bist, weil du nicht durch Zufall irgendwo da bist. Du hast eine Berufung. Das zu wissen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und viele von uns haben das vielleicht entdeckt und leben da schon drin oder sind immer mehr dabei, da hineinzuwachsen. Aber manche sind vielleicht auch noch unsicher und sagen, ich würde das eigentlich gerne wissen. Ich glaube, da ist irgendwie mehr, für das ich gemacht bin. Dann ist die Frage, wie viel bist du bereit, dafür zu investieren, um das herauszufinden? Das ist eine Frage, die mich immer viel bewegt hat, als ich so im jungen Alter war, des Studiums und kurz davor. Okay, ich glaube, dass Gott was mit mir vorhat. Wie viel bin ich bereit zu investieren, um das herauszufinden? Das Zweite, was wir auch bei Matthäus sehen, diese aktive Entscheidung, dieses, okay, Jesus ruft, aber ich habe immer noch die Option, sitzen zu bleiben in meiner Zollstation oder aufzustehen und mein Leben ihm zu geben und es verändern zu lassen. Ich vermute, viele von euch leben schon lange mit Jesus, aber vielleicht ist noch jemand da, der sagt, eigentlich sitze ich immer noch so halb unentschlossen in dieser Zollstation. Vielleicht ist heute der Tag, wo Jesus dir sagt, hey komm, ich habe da was Größeres für dich vor, folge mir nach. Und dann das Dritte, diese radikale Nachfolge leben. Oft leben wir schon als Christ und denken uns aber, eigentlich ist in meiner Nachfolge Jesu noch ein bisschen Luft nach oben. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Gefühl, dass man denkt, ja, ich liebe Jesus und ich bin mit ihm unterwegs, aber ich habe das Gefühl, manchmal in meinem Verhalten, in meiner Nachfolge, da ist noch Luft nach oben. Dann ist das für mich auch so ein Bild dafür geworden, manchmal gibt es noch Dinge, wie diese Zollstation, Dinge, die noch uns zurückhalten, das Alte, das, was noch so ein bisschen, naja, unsere alten Gewohnheiten, was uns noch so ein bisschen blockiert. Manchmal ist das was, hey, das will ich hinter mir lassen. Und das andere ist, wenn ich in der Begegnung mit Jesus verändert werde, dann möchte ich mehr Zeit investieren, diese Begegnung mit Jesus zu suchen, mir da Räume für zu schaffen, das freizuräumen. Denn in der Begegnung mit ihm, da ist, wo ich verändert werde. Und ich glaube, das ist auch am Ende das Geheimnis, dass das Auswirkungen haben wird. Also wenn wir Jesus radikal nachfolgen, das hat Auswirkungen in unserem Leben, in unserer Umgebung. Wir sind Botschafter Gottes hier auf der Erde. In dem Sinne sage ich auch immer, eigentlich sind nicht wir beide nur die Missionare, die irgendwo hingesandt sind, sondern wir sind alle in dem Sinne Missionare. Wir sind alle Menschen, die wie ein leuchtendes Zeugnis leben und die, die um uns herum sind, die sehen das. Der hat irgendwas. Und ich glaube, das ist das Geheimnis ja, von Mission im Grunde. Und das ist die Frage, hey, folgst du Jesus so radikal nach? Lass dieses Licht, was in dir ist, was Jesus in dich hineingelegt hat, leuchten. Denn ich glaube, dann wird das immer mehr passieren, dass Menschen um euch herum immer mehr und immer mehr sagen, boah, irgendwas ist bei dem. Ich kann nicht ganz beschreiben, was es ist, aber das möchte ich auch haben. Und ich würde gerne noch beten mit uns zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du so unglaublich gut bist und dass eine Begegnung mit dir uns verändert. Und ich danke dir, dass wir mit dir in einer Beziehung leben dürfen, in einer ständigen, in einer kontinuierlichen Begegnung. Ich danke dir, dass wir das oft in unserem Leben schon erlebt haben, dass da Menschen angesteckt sind. Und ich wünsche mir, dass das noch viel, viel häufiger passiert. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns einfach jeden Tag neu deine Güte und deine Liebe zeigst, dass du uns auch manchmal herausforderst und uns die Dinge zeigst, die wir hinter uns lassen können und dass du uns Hunger schenkst, diese Begegnung mit dir mehr zu suchen. Und ich bitte dich, dass wir das einfach immer mehr und immer mehr erleben, dass Menschen durch uns nicht nur uns sehen, sondern dich sehen dadurch. Danke dir, Jesus.